Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl.
Der Krieg in Gaza, das Sterben, das Leiden der Menschen dort zerreißen uns allen, die eins haben, das Herz. Viele vergessen dabei den Überfall, den grausamen Exzess der Hamas, der alles losgetreten hat. Aber auch die Menschen, die weiterhin dran denken, sind fassungslos angesichts der rigiden Politik der israelischen Regierung ohne Rücksicht auf die palästinensische Zivilbevölkerung. Wir wollen zu diesem Dilemma einen arabischen Dichter befragen, Gayat Al-Madun, als Palästinenser seit der Geburt auf der Flucht. Jetzt lebt er im schwedischen Exil und hat uns besucht. Hören wir ihm zu, gleich hier in der Lesart. Seien Sie herzlich begrüßt. Sie hören die Lesart und gleich die Stimme eines Dichters aus Nahost. Gayat Al-Madun ist 1979 geboren in einem palästinensischen Flüchtlingscamp in Damaskus. Nach Syrien wurde seine Familie vertrieben. Er selbst floh 2008 vor dem Assad-Terrorregime. In Schweden fand er Asyl. Inzwischen ist er ein hochrenommierter Lyriker mit mehreren Gedichtbänden, die in vielen Ländern erschienen sind. Auch in Deutschland hat er gearbeitet. Auch darüber wollen wir uns unterhalten mit Gayat Al-Madun. Er war bei uns zu Gast. Vor einer Woche haben wir dieses Gespräch aufgezeichnet. Guten Tag. Willkommen, welcome, Herr Al-Madun.
Hallo, marhaba, salam.
Und ihm zur Seite sitzt Günter Ort, bekannt als Arabist und literarischer Übersetzer. Er wird die arabischen Worte von Herrn Al-Madun übertragen. Schön, dass Sie auch bei uns sind. Hallo, Herr Ort.
Hallo, ich grüße.
Herr Al-Madun, Ihr jüngster Gedichtband liegt bei uns auf dem Tisch. Schon der Titel, der schnürt einem die Kehle zu. Ich habe dir eine abgetrennte Hand mitgebracht. Das ist ein Vers aus dem Gedicht, ich habe dir Syrien gebracht. Und das Bild von der abgetrennten Hand ist blutig konkret, aber im Gedicht auch eine Metapher. Für was steht sie?
في أغلب القصائد اللي كتبتها بين العام 2017 و 2023 كان هناك رجل بلا يد أو أيدي مقطوعة تظهر في أغلب القصائد.
Bei den meisten Gedichten, die ich von etwa 2017 bis 2023 geschrieben habe, kommt ein Mann vor ohne Hände oder mit einer abgetrennten Hand. Ich habe zwei syrische Psychologen gebeten, diese Gedichte zu lesen und mir zu sagen, was sie sich darunter vorstellen oder was ihnen dabei in den Sinn kommt. Der erste meinte, das stünde vielleicht für meinen Bruder, den ich 2016 verloren habe, als das syrische Regime ihn ermordet hat. Und tatsächlich war dieses Ereignis für mich so etwas wie der Verlust eines Gliedes. Und der zweite sagte, das kann wohl sein, dass diese Symbolik für meinen Bruder steht, aber es könnte auch sein, dass damit meine zwei verlorenen Länder gemeint sein könnten, Palästina und Syrien, und dass ich damit den Verlust dieser Länder ausdrücke. Denn die Zeile steht ja in dem Gedicht, ich habe dir Syrien gebracht. Und deswegen meinte der zweite Psychologe, dass hier vielleicht genau die Verbindung steht.
يوجد بها ذلك المقطع الذي يقول سوف أحضر لك يدا مقطوعة. فهو ربط الأشياء في بعض. فهو يعتقد أن الأمرين صحيحين.
Ich habe Sie auch nach diesem Motiv gefragt, Herr Al-Madun, weil es eben immer wiederkehrt in Ihren Gedichten. Ich möchte eines mal zitieren. Da schreiben Sie, ich bin ein freier Mann aus einem unfreien Land. Ich schreibe Liebesgedichte in Form von Albträumen und verteile sie kostenlos an Getötete, die von getöteten Müttern geboren wurden. Meine Hand, die ich im Frieden gewonnen hatte, verlor ich im Krieg und deshalb kann ich dich nicht fest umarmen. Und alle Ihre Gedichte leben von dieser Spannung zwischen der Poesie und der Erfahrung von Krieg, Verfolgung, Tod. Sind Sie so überhaupt zum Dichter geworden?
Ich glaube, dass ein großer Teil der Kunst insgesamt ein Spiegel eigener Erfahrungen ist. Ich glaube auch nicht, dass ein großer Unterschied besteht zwischen einem, sagen wir, deutschen oder thailändischen Dichter, wenn es um die Abtrennung von der Realität geht, was ich damit meine. Ich glaube, dass ich vielleicht das bin, was Gramsci als organischen Dichter bezeichnet hat. Es kann ja durchaus sein, dass ein deutscher Dichter über dunkle Wintertage und seine Gefühle dabei schreibt. Und so wie das legitim ist, ist es für mich legitim, über meine Erfahrungen zu schreiben. Das Problem besteht ja in mir und nicht so sehr in meinen Texten. Natürlich könnte ich es selbst auch versuchen, mich von der Realität abzuspalten und über andere Dinge zu schreiben. Das mag manchem Kritiker vielleicht dann gefallen, aber es wäre für mich nicht glaubhaft, mich von der Realität loszusagen.
سوف أحقق بعض النجاح ولكن لا يمكن أن أكون مفصول عن الواقع.
Ihre Gedichte reflektieren auch ihre eigene Familiengeschichte, Herr Almadun. Schon ihre Großeltern, die wurden aus ihrer Heimat vertrieben. Ihr Vater lebte schon in Syrien, wo sie geboren wurden. Sie selbst waren immer ein Palästinenser im Exil sozusagen. Und wir unterhalten uns eine Woche vor der Ausstrahlung dieses Gespräches. Und was auch in diesen vergangenen Tagen passiert ist im Gazastreifen, im Westjordanland, im Libanon, wird wenig an dieser furchtbaren Situation derzeit und allüberall geändert haben, vor allem in Gaza. Aber mit welchen Gedanken nehmen Sie die täglichen furchtbaren Nachrichten auf?
Ich habe in Gaza seit dem 7. Oktober 400 Angehörige bzw. Verwandte verloren. 300 von ihnen waren Kinder. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich habe aufgehört, Kontakt aufzunehmen nach Gaza. Das ist nicht nur schwierig, diesen Kontakt zu halten, sondern es übersteigt eigentlich meine Fähigkeiten. Ich bin traurig über die 33 israelischen Kinder, die am 7. Oktober ums Leben gekommen sind, aber meine Familie hat 10-mal so viele Kinder verloren. Lassen Sie uns mal darüber sprechen, wie sehr Deutschland immer wieder von Dresden und die Erinnerung an Dresden spricht. Auf Dresden wurden 3,9 Kilotonnen TNT abgeworfen, auf Gaza 100 Kilotonnen. Das ist 26-mal so viel wie auf Dresden, aber die Deutschen sprechen immer noch lieber über Dresden als über Gaza. Auf Hiroshima fiel die Sprengkraft von 13 Kilotonnen TNT. Auf Gaza insgesamt 8-mal so viel. Und rechnerisch hat Deutschland dazu 3,5 Hiroshima-Bomben beigetragen.
Almania takaffalat bi 3 qanabil wa nisf bi hajm qunbalat Hiroshima ala Gaza.
Herr Almadun, wenn wir Deutschen über Dresden sprechen, vergessen wir aber nie, warum dieses Bombardement auf Dresden erfolgt ist, nämlich durch ein mörderisches Regime, durch eine mörderische Nazi-Diktatur, von der uns die Amerikaner befreit haben. Sie haben uns neben Ihren Gedichten auch einen Text zukommen lassen, einen Vortrag, den Sie im vergangenen Herbst in Amsterdam gehalten haben, auf Englisch. Und da erzählen Sie von einem Gespräch mit Ihrer Großmutter in Syrien, die sagt, wir halten das aus. Die Juden können uns nicht brechen. Und sie korrigieren sie als politisch wacher und historisch gebildeter Intellektueller. Nein, Oma, du meinst die Israelis, nicht die Juden. Und sie sagt daraufhin lapidar, wo ist denn da der Unterschied? Und in diesem Dialog, da steckt das ganze Dilemma, mit dem gerade wir in Deutschland ja konfrontiert sind und jetzt derzeit so massiv. Wir beklagen die vielen Opfer. Wir kritisieren die scharfe Reaktion von Israel, die rücksichtslose militärische Durchsetzung der Interessen ohne Rücksicht auf die palästinensischen Zivilisten. Aber wenn man als Nichtjude die israelische Regierung unter Netanyahu öffentlich kritisiert, dann kommt sofort der Vorwurf des Antisemitismus herangeflogen. Und wenn auf Demonstrationen vom Völkermord an den Palästinensern gerufen, skandiert wird, dann muss man als aufrechter Mensch widersprechen. Wie nehmen Sie denn diese Situation hier in Deutschland wahr? Sie leben ja in Stockholm, aber auch in Berlin.
Trotzdem stellt sich die Frage, warum man auf Nazis nur 3,9 Kilotonnen abwirft und auf die Palästinenser 100. Also die Nazis müssen eigentlich stärker bombardiert werden. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man sich zum einen die Dinge klar macht und dass man zum anderen sich so neutral oder fair wie möglich verhält. Die Palästinenser haben sich genauso gegen die osmanische Besatzung gewehrt, wie später gegen die christliche, britische und jetzt gegen die jüdische. Da machen die Palästinenser gar keinen Unterschied. Wir haben eben nicht die Geschichte des Antisemitismus, wie es in Europa der Fall war, wo die Sepharden und Mizrahi verfolgt und getötet wurden. Wir haben nicht dieselbe Geschichte der europäischen Judenverfolgung. Die Palästinenser leisten Widerstand gegen eine Besatzung mit dem Ziel einer Gleichberechtigung. Sollte das alles in einer Einstaatenlösung enden, fände ich das am besten. Eine Zwei-Staaten-Lösung ist für mich auch in Ordnung. 25 Staaten sind für mich genauso gut wie 6.425 Staaten. Hauptsache, es gibt Gleichberechtigung und niemand steht gesetzlich über jemand anderem.
Deutschlandfunk Kultur, die Lesart. Und wir waren vor einer Woche im Gespräch mit Gayat Al-Madun, dem palästinensischen Dichter und Intellektuellen. Vorhin hat er uns von seinem neuen Gedichtband erzählt und von einem Vortrag, den er letztes Jahr in Amsterdam gehalten hat. Und darin, wie in seinen Gedichten, verweist er immer wieder auf die Historie, die Geschichte des Konflikts, der nun fast schon 100 Jahre währt. Herr Al-Madun, klar ist jedem kritischen Menschen bewusst, dass Deutschland durch den Holocaust den Mord an Millionen jüdischen Menschen in stärkstem Maße mitverantwortlich an der historischen Entwicklung ist. Und sie beziehen das und die Monstrosität auch des deutschen Massenmords immer in ihre Betrachtung mit ein. Wie aber nehmen denn ihre arabischen, ihre palästinensischen Leserinnen und Leser eigentlich diese ihre Haltung hier auf? Welche Reaktion erleben sie da?
أغلب الفلسطينيون لديهم تصور واضح أننا دفعنا بلدنا فلسطين كضريبة وحل.
Die meisten Palästinenser sind sich sehr klar darüber, dass Palästina als Preis für den weißen antisemitischen Rassismus gezahlt wurde. Als Großbritannien die Balfour-Erklärung 1917 abgab, gingen die meisten Juden ja noch gar nicht nach Palästina. Das geschah erst nach 1933, als die Nazis die Macht in Deutschland übernahmen, bis hin zur Reichskristallnacht von 1938 und zur Endlösung von 1942. Vorher emigrierten nur 1% der Juden nach Palästina, die meisten anderen emigrierten in Länder wie die USA. Das heißt, die Notwendigkeit des jüdischen Staates begann eigentlich erst mit der Machtergreifung der Nazis. Wir haben Palästina wegen des Dritten Reiches verloren. Wir sind die eigentliche Staatsräson. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich alle versöhnt und zum Frieden gefunden, nur wir nicht. 17 Millionen Palästinenser wurden vertrieben.
17 Millionen Palästinenser.
Sie schreiben auch in Ihrem Vortrag, Herr Al-Madun, wie wichtig es sei für Literatur und Kunst, eine Außenseiterperspektive einzunehmen. Und Sie charakterisieren sich ja selbst als Außenseiter, als Exilant, als Einwanderer, Vagabund, Staatenloser, Nomade und Flüchtling. Und das sei ein Privileg, weil es befreiend sei. Von was fühlen Sie sich hier befreit oder wovon? Und wie sehen Sie Ihre Rolle als Dichter?
سؤال جميل الحقيقة. أنا أعتقد أن تاريخ الأدب.
Das ist eine sehr schöne Frage. Ich glaube, dass Sie die Geschichte der Literatur auf der jeweiligen Reise der Schreibenden beruhen. Wie sollten wir uns deutsche Literatur vorstellen ohne eine geflüchtete Hannah Arendt, vor den Nazis geflüchtete Hannah Arendt, ohne einen geflüchteten Bertolt Brecht, ohne einen Oskar Maria Graf und so weiter? Wie können wir uns all das vorstellen, ohne dass die jeweils Schreibenden auch als Fremde geschrieben haben, beziehungsweise einen Blick von außen auf die Dinge geworfen haben. Die Autoren, glaube ich, haben im Westen dieses jeweilige literarische Exil auch ein Stück weit genossen. Und es war für sie eine Art Selbstverständlichkeit, weil sie flüchten mussten vor Diktaturen, vor dem Nationalsozialismus und anderen Gewaltherrschaften. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg, als der lange Friede kam, war das plötzlich ganz anders, und in der Demokratie sahen die Schriftsteller sich ein Problem gegenüber. Um dieses Dilemma zu lösen, begannen viele in den USA, aber auch in Europa damit, Stipendiaten als Schriftsteller hierher zu holen, weil sie selbst die Exilerfahrung nicht hatten. Ich beispielsweise wurde von Deutschland nach Los Angeles ins Thomas Mann Haus geschickt. Und ich glaube, das alles wird auch getan, weil man selbst die Exilerfahrung nicht mehr hat. Wenn vier Personen um einen Tisch sitzen und Karten spielen, dann sieht jeder nur sein eigenes Blatt. Wenn jetzt aber eine fünfte, eine fremde Person hereinkommt und hinter deren Rücken um den Tisch herumgeht, dann sieht er alle Karten. Aber mitspielen kann er nicht.
Ihr Text in Amsterdam, Ihr Vortrag, der trägt den Titel Pandora's Box. Und er ist treffend, ernüchternd für all diese Konflikte. Und man aus der Büchse von Pandora, da kommt nur Übel. In einem Gedicht aus diesem neuen Band, Herr Almadun, heißt es aber auch: Ich glaube, es gibt ein wenig Hoffnung, für ein bisschen Hoffnung, dass es ein wenig Hoffnung gibt. Und dieses Gedicht ist mein persönliches Lieblingsgedicht, weil Sie da auch auf literarisch so schöne Weise ein Zwiegespräch mit dem Philosophen Jacques Derrida führen. Und seine algerische Abstammung spielt da eine wichtige Rolle. Und das ist intellektuell sehr witzig und gleichzeitig zart poetisch, dass man wenigstens beim Lesen dieser Zeilen ein wenig den ganzen Weltenjammer vergisst. Geht das Ihnen vielleicht auch so? Ein bisschen vielleicht?
Shukran jazilan. القصيدة اسمها كيف أصبح الأمل أخضر.
Ja, vielen Dank. Das Gedicht heißt, glaube ich, wie die Hoffnung grün wurde. Und da geht es um Hoffnung als etwas, was man eigentlich nicht erklären kann. Das ist wie etwas, was ein Kind aufbaut und dann umschmeißt. Und man kann es niemals genauso wieder zusammenstellen oder zusammenbasteln, wie es war. Und bis heute kann ich nicht genau sagen, wie ich Hoffnung erklären kann oder warum ich überhaupt noch Hoffnung habe nach all dem Elend, das ich erlebt habe. Wir Menschen, wir Homo sapiens, unterscheiden uns eigentlich nicht voneinander. Ich komme vielleicht aus einem Land, in dem eine Diktatur herrschte oder das unter Besatzung steht. Aber das heißt nicht, dass deutsche Autoren in Frieden leben. Denn ich glaube, dass Künstler immer in einem Zustand der Spannung sich befinden. Und wir alle leiden unter etwas, womit wir nicht fertig werden. Und wenn ich über Hoffnung spreche, dann spreche ich über etwas, was für mich selbst eigentlich nicht greifbar ist und im Dunkeln liegt.
Vielen Dank, Herr Almadun, für Ihren Besuch und dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute Ihnen. Thank you for this conversation.
Thank you so much. Shukran jazilan.
Und Ihnen, Günter Ort, auch besten Dank für die Übertragung unserer Unterhaltung und der Gedichtband von Gayat Almadun. Ich habe dir eine abgetrennte Hand mitgebracht, ist auf Deutsch im Karl-Rauch-Verlag erschienen, übersetzt von Larissa Bender mit 144 Seiten für 20 Euro.
Straßenkritik.
Ich bin Mehdo Georgiou. Ich bin auf Zypern aufgewachsen, wohne jetzt seit gut 15 Jahren in Berlin-Schöneberg. Ich bin Lehrerin für Kunst und Geschichte. Ich lese ein griechischsprachiges Buch vom Schriftsteller Nikos Themelis. Yana Lambi heißt es, also die Erleuchtung. So ein historischer Roman, Dreiteiler. Das beginnt im ca. 19. Jahrhundert. Es spielt in Smyrni, in der Türkei. Da haben ja auch Griechen gelebt. Da begleiten wir so eine Familie. Gleichzeitig kommt auch die griechische Geschichte so ein bisschen mit reingewoben. verschoben. Dann spielt der zweite Teil in Odessa, da begleiten wir eine andere Familie, die dann aber doch um Ecken mit der ersten Familie aus Mirni so verwoben ist. Und jetzt im dritten Teil, da hat auch der Völkeraustausch zwischen Türkei und Griechenland stattgefunden, Erster Weltkrieg und dergleichen. Auch wieder eine andere Familie, die aber auch wieder um Ecken verwoben ist miteinander. Die historischen Sachen, die sind sehr gut recherchiert und man erfährt durch die Familien und durch die Personen, wie die sich fühlen, wie die das Ganze wahrnehmen. Also das ist schon sehr spannend und sehr schön geschrieben.
Unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen kommen diese Woche mal wieder aus Berlin und Myrto Giorgio macht uns auf diesen griechischen Roman aufmerksam von Nikos Themelis, den dritten Band der großen Familiensaga Die Erleuchtung heißt er sinngemäß. Das Werk ist noch nicht übersetzt, das Original hat satte 824 Seiten.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Und wir schauen uns heute den neuen Roman von Anja Kampmann an. Die gebürtige Hamburgerin ist für ihre Lyrik wie für ihre Prosa vielfach ausgezeichnet worden in den letzten Jahren. Ein Roman von ihr hat es sogar nach Amerika geschafft, stand auf der Shortlist des National Book Awards, Riesensache also. Ich gestehe, dass ich von Anja Kampmann noch gar nichts kenne, bin jetzt aber sehr gespannt, was unser Kritiker Helmut Bettiger über das neue Werk erzählt. Es heißt, Die Wut ist ein heller Stern. Guten Morgen, Herr Bettiger.
Guten Morgen.
Ja, helfen Sie mir erstmal auf die Sprünge. Was ist Anja Kampmann für eine Schriftstellerin? Die literarische Öffentlichkeit ist schwer begeistert von ihr.
Ja, ihr erster Roman wurde wirklich sehr gut besprochen und fiel auf. Sie haben das ja schon erwähnt, dass sie auch in die USA übersetzt worden ist, was sehr selten vorkommt für eine deutsche Autorin. Sie ist eine wirklich eigenständige lyrische Stimme. Das ist auch für ihre Prosa wichtig. Sie hat zwei Gedichtbände veröffentlicht und schon in ihrem ersten Roman fiel auf, dass es eine Prosa ist, die von einer Lyrikerin geschrieben wurde. Und das merkt man in ihrem zweiten Roman jetzt umso deutlicher.
Und worum geht es nun in diesem? Die Wut ist ein heller Stern. Wovon erzählt die Anja Kampmann da?
Ja, der Schauplatz ist wirklich sehr interessant. Das ist die Hamburger Lebewelt zwischen 1933 und 1937, also nach Machtantritt der Nationalsozialisten. Und es geht um ein bestimmtes Milieu, das Etablissement, in dem das alles stattfindet, heißt Alcazar. Und dort führt die Hauptfigur Hedda eine spektakuläre Nummer auf. Sie schwebt nämlich mit dem Seil über zwei schwarzen Kaimanen, zwei Krokodilen, die nachher schnappen ständig.
Gottes Willen.
Und mit dem Seil geht sie dann so knapp über die hinweg. Und dieses Etablissement Alcazar ist alles. Das ist eine Bar, in dem Tänzerinnen auftreten, Chansons gesungen werden. Es geht um Erotik und Sex. Das ist ein Treffpunkt der Halbwelt. Und dazu kommt eine unverkennbar proletarische Note, weil der Hamburger Hafen ist fest in kommunistischer Hand. Und Heddas Freunde sind alle in Arbeitersportvereinen, in kommunistischen Verbünden tätig. Und es ist im Grunde unvorstellbar, dass diese Strukturen in Hamburg gesprengt werden könnten. Aber im Frühjahr 1933, als der Roman anfängt, beginnt sich das zu verändern. Und das ist das Thema dieses Romans.
Ich meine, so eine verruchte Bar zwischen 33 und 37 ist irgendwie schwer vorstellbar unter den Nazis dann, ja, die gerade in den ersten Jahren ja gegen alles kulturell Exotische, Bohemhafte vorgegangen sind, so als undeutsch dekadent verworfen haben.
Genau darum geht's. Also diese Entwicklung kriegt man hautnah mit, wie sich dieses Alcazar und vor allem der Chef Arthur, der eine charismatische Figur ist, wie die sich in diesen neuen Machtstrukturen versuchen zu bewegen. Und es gibt Rückblenden von Hedda, dass dieser Arthur eine sehr interessante Figur ist, wenn er seine Ansagen macht, ein Conferencier voller Charme, voller Esprit und diese Glitter in diesem Alcazar vermittelt sich da sehr schön. Und er hat nach 1933 das Gefühl, einigermaßen gewappnet zu sein. Er hat so ein paar Jungs, die ihm zur Seite stehen und auch bewaffnet sind. Charakteristisch ist eine Schlüsselszene 1935, als Max Schmeling um die Weltmeisterschaft boxt. Und Arthur geht eigentlich immer noch davon aus, dass nach dem Kampf Max Schmeling im Alcazar auftaucht, wie früher. Dass er immer noch genauso wichtig ist wie früher. Und das tritt eben nicht ein. Und man merkt es immer mehr, dass Arthurs Schwelle davon schwimmen. Und genau das spürt auch die Hauptfigur Hedda, für die dieses Engagement im Alcazar ganz wichtig ist, weil es eine Befreiung aus ihrem subproletarischen Milieu war.
Jetzt sagten Sie schon, Herr Bettiger, dass Anja Kampmann wie eine Lyrikerin Prosa schreibt. Ich meine, der Titel klingt ja auch sehr poetisch, ne? Die Wut, ein heller Stern, so eine Metapher. Wie entwickelt denn Anja Kampmann so diesen Stoff literarisch und eben stilistisch?
das ist wirklich auch das Herausragende an diesem Roman. Das ist jetzt keine einlinige Erzählung, sondern das sind kurze Abschnitte in Präsens, die den Roman vorantreiben. Und das sind dann einzelne Schlaglichter, in denen mehr evoziert wird, als erzählt wird. Aber das sind Augenblicke, die sich dann ungemein verdichten. Und die vorgefundene Wirklichkeit wird mit den Empfindungen der Figuren kontrastiert. Und das ist also eine sehr mehrdeutige Form, so eine Art szenischer Poesie. Es wird kaum etwas erklärt oder kommentiert, aber atmosphärisch teilt sich da etwas sehr Bedrängendes mit. Und Hedda erscheint immer in Nahperspektive, wechselt dann zwischen erster und dritter Person. Und dieser Zusammenprall von den Visionen vom Ende der Weimarer Republik, diese Bohème-Szene und diese biedere, brutale äußere Macht, das führt zu flirrenden, in sich kreisenden Bildern. Und der Titel ist so ein Bild, die Wut ist ein heller Stern. Das ist ein ganzer Motivkomplex, der sich den Roman zieht. Der Chef des Alcazar, Arthur, sagt am Anfang, wir können uns die Sterne selbst schenken. Und dieses Gefühl verändert sich. Das drückt sich auch im Titel aus.
Danke. Helmut Böttiger. Große Empfehlung von Ihnen. Also, Die Wut ist ein heller Stern. Der neue Roman von Anja Kampmann erschien jetzt im Hansa Verlag mit 494 Seiten für 28 Euro. Mehr dazu wie immer online. Am zackigsten hier.
Die Lesart im Internet. deutschlandfunkkultur.de/lesart. Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Hier in der Lesart, wo wir Ihnen nun wieder besondere akustische Literatur empfehlen wollen, heute von Joachim Meyerhoff. Der ist klar ein prominenter Schauspieler, aber inzwischen längst auch erfolgreich als richtig guter Schriftsteller. Alle Toten fliegen hoch, so heißt ein autobiografisches Romanprojekt von ihm, in dem er ursprünglich vor allem über Tote schreiben wollte, wie seine Großeltern oder einen gestorbenen Bruder. Im letzten Jahr aber hat Meyerhoff mit dem jetzt schon sechsten Band seines Projekts eine äußerst lebendige Mutter porträtiert. Und natürlich, wie immer, auch sich selbst. Man kann auch in die Höhe fallen, heißt dieser Roman. Und der liegt nun auch als Hörbuch vor. Tobias Wenzel hat hineingehört.
Du bist von einer Unberechenbarkeit, die an Grausamkeit grenzt.
Das sagt Sophie ihrem Mann Joachim, dem Ich-Erzähler in Joachim Meyerhoffs autobiografischem Roman »Man kann auch in die Höhe fallen«. Davor hatte er ausgerechnet bei der Geburtstagsfeier seines 9-jährigen Sohnes einen Wutanfall. Auch deshalb zieht Joachim mit Mitte 50 für 10 Wochen zu seiner Mutter aufs Land nach Schleswig-Holstein.
Ich redete mir ein, sie bedürfe dringend meines Beistands. Dabei war sie kerngesund. Offensiv, vital, sah mit ihren 86 Jahren fantastisch aus und kam bestens allein zurecht. Ich hingegen war derjenige, der nicht mehr klar kam und dem viele Fäden gerissen waren.
Nach seinem Umzug von Wien nach Berlin hadert er mit der neuen Stadt und auch mit seiner Schauspielerei und dem Schreiben. Außerdem ist er immer noch verunsichert durch seinen unerklärlichen Schlaganfall. Joachim steckt also in einer tiefen Lebenskrise. Tatsächlich tut ihm seine sehr zupackende Mutter gut. Sie ist auch eigensinnig. Ein naturbelassener Wald mit umgefallenen und vermoderten Baumstämmen regt sie auf.
Das hier ist fantastisch, Mama, für Insekten und Amphibien. Trotzdem, sagte sie, würde ich hier gerne mal aufräumen.
Als Joachim Kurz sein Exil auf dem Land verlässt, um bei einem Buchhändler in Lübeck zu lesen, kribbelt plötzlich sein Arm. Sofort ist Joachims Angst vor einem erneuten Schlaganfall zurück. Er bekommt kein Wort vor dem Publikum heraus und zieht sich in einem Lagerraum eine Decke über den Kopf.
Die Buchhändlerin und ihr Mann kamen wild hereingepoltert. Was ist denn jetzt los? Alles gut? Was ist denn nur? Mein Gott, was haben Sie denn? Meine Mutter drängte sich zwischen dem Paar hindurch, machte sehr gelassen einen Vorschlag. Sie sehen doch, meinem Sohn geht es nicht gut. Wissen Sie was? Ich lese für ihn.
Das macht sie so brillant wie eine routinierte Schauspielerin. Auch in Wirklichkeit liest Meyerhoffs Mutter manchmal aus seinen Büchern. Das Wesentliche in diesem neuen Roman dürfte so geschehen und einiges vom Autor auf die Spitze getrieben worden sein. Egal, denn wir haben es hier mit großer, selbstironischer Erzählkunst zu tun. Meyerhoff ist ein Beschreibungsakrobat und Meister der Situationskomik. Auch als er über den Blackout eines Schauspielkollegen schreibt.
Er hatte seinen Textpullover komplett aufgeribbelt und kauerte in einem Wust aus Worten. Kein Satz hatte mehr einen Anfang, kein Satz hatte mehr ein Ende. Er sagte Dinge wie, wir müssen, wenn, also ja, so ein Rücktritt, also alles aber ohne Wenn und aber es ist natürlich schlimm, na klar, dann machen wir zuerst den zweiten Teppich.
Fasziniert lauschen wir dieser erfrischenden Live-Lesung und werden Zeuge, wie Joachim seine Freude an der Schauspielerei zurückerlangt. Auch durch seine anekdotenhaften Ausfallschritte. So erzählt er von einem Applaus-Sammler, einem Schauspieler, der jahrelang das Klatschen nach Theateraufführungen mitgeschnitten hat. Er spielt Joachim sein liebstes Sammlerstück vor, den Applaus einer Frau, die ganz allein bei einem Solostück von ihm im Zuschauerraum saß.
Lange ging das. Und dann hörte man jemanden mit offensichtlich sächsischem Akzent Bravo rufen. Immer wieder Bravo und dann Danke. Danke. Es war komisch. Komisch und bewegend.
Bewegend und komisch, aber mit einer sehr ernsten Grundierung, ist auch dieser literarische Krisenbericht samt Liebeserklärung an die Mutter. Ein großartiges Hörerlebnis.
Man kann auch in die Höhe fallen. Der Roman von Joachim Meyerhoff, jetzt in der Hörfassung von ihm selbst gelesen, ungekürzt live in der Berliner Schaubühne übrigens. Es sind fast 13 Stunden geworden, die jetzt vom Argon Verlag als Hörbuch veröffentlicht wurden auf zwei MP3-CDs für 30 €.